Guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Kennt ihr das Gefühl, wenn man sich total verzettelt? Man nimmt sich irgendwie eine wichtige Aufgabe vor, man will sich konzentrieren, keine Ahnung, Prüfung oder so. Vielleicht habt ihr ein Projekt, auf das ihr euch konzentrieren wollt, eine neue Gewohnheit, an die ihr festhalten wollt. Und dann kommt das Leben dazwischen. Ein Anruf, eine Nachricht, eine neue Serie auf Netflix oder so, keine Ahnung. Irgendwas kommt halt dazwischen und schon ist man abgelenkt. Also ich erlebe das immer wieder. Ich bin super einfach ablenkbar. Ja, also wenn ihr mal wollt, dass ich nicht fertig werde mit so einer Predigt, einfach 2-3 Mal die Woche anrufen oder so. Und naja, also ich bin ja länger dran an sowas. Aber ich lasse mich leicht ablenken und ich glaube, wir alle kennen das. Wir nehmen uns was vor, sei es geistlich, beruflich, persönlich, und dann verlieren wir den Fokus. Weil wir leben in einer Welt voller Ablenkung. Es gibt ja alles Mögliche, was uns da ablenken kann. Und das ist nicht nur eine Frage des Zeitmanagements, sondern ja auch eine Frage der Prioritäten, oder? Also was ist uns wirklich wichtig? Wofür leben wir? Und genau darum geht es Paulus in unserem heutigen Predigttext. Und den möchte ich euch vorlesen, der steht nämlich im Philipperbrief. Und da in Kapitel 3 ab Vers 12 starte ich und dann lese ich bis 4 Vers 9. Es fehlen zwischendrin ein paar Verse, damit es ein bisschen kürzer wird. Übrigens, der Philipperbrief, ich werbe ja immer fürs Bibellesen, der hat nur 4 Kapitel diesmal. 4 Kapitel, da bist du echt schnell durch. Klar, du musst auch länger suchen, bis du den gefunden hast. Aber wenn du ihn gefunden hast, dann sind es nur 4 Kapitel. Und dann kannst du ja schon mal durchlesen, dann weißt du, über was ich nächste Woche predige, weil dann mache ich nochmal Philipperbrief. Dann kann man über 4 Kapitel 2-mal predigen, das ist wild. Also ich lese euch vor ab Vers 12 und da steht, ich will, das ist klein, gell? Naja, aber ich lese es ja vor. Ich will nicht behaupten, das Ziel schon erreicht zu haben, schreibt Paulus da, oder schon vollkommen zu sein. Doch ich strebe danach, das alles zu ergreifen, nachdem auch Christus von mir Besitz ergriffen hat. Nein, ich bilde mir nicht ein, es schon geschafft zu haben, Geschwister. Aber eins steht fest, ich vergesse das Vergangene und schaue auf das, was vor mir liegt. Ich laufe mit aller Kraft auf ein Ziel zu, um den Siegespreis dort oben zu gewinnen, zu dem uns Gott durch Christus Jesus gerufen hat. Nehmt mich als Vorbild, Geschwister, und lernt auch von denen, die unserem Beispiel folgen. Denn es gibt viele, vor denen ich euch schon oft gewarnt habe und es jetzt unter Tränen wiederholen muss. Durch ihr Verhalten zeigen sie, dass sie Feinde vom Kreuz des Christus sind. Sie werden im Verderben enden, denn ihr Gott ist ihr Bauch und sie sind stolz auf das, was ihre Schande ist. Sie denken nur an die irdischen Dinge, doch wir haben unser Bürgerrecht im Himmel. Von dort her erwarten wir auch unseren Retter und Herrn Jesus Christus. Er wird unseren armseligen, vergänglichen Leib verwandeln, sodass er dann seinem verherrlichten Körper entsprechen wird. Das geschieht mit der Kraft, in der er sich alle Dinge unterwerfen kann. Deshalb bleibt dem Herrn unbedingt treu, liebe Geschwister. Ich sehne mich nach euch, denn ihr seid meine Freude und die Belohnung für meine Arbeit. Freut euch jeden Tag, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Ich sage es noch einmal, freut euch. Lasst alle Menschen sehen, wie herzlich und freundlich ihr seid. Der Herr kommt bald. Macht euch keinerlei Sorgen, sondern bringt alle eure Anliegen im Gebet mit Bitte und Danksagung vor Gott. Und der Frieden Gottes, der alle menschlichen Gedanken weit übersteigt, wird euer Herz und euer Denken in Christus Jesus bewahren. Ansonsten denkt über das nach, meine Geschwister, was wahr, was anständig und gerecht ist. Richtet eure Gedanken auf das Reine, das Liebenswerte und Bewundernswürdige, auf alles, was Auszeichnung und Lob verdient und handelt auch nach dem, was ihr von mir gelernt und das verbindlich übernommen habt. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. So habt ihr es ja von mir gehört und auch an mir gesehen. Soweit mal der Text für heute. Wir wollen uns diesen Text ein bisschen anschauen und 3 wichtige Prinzipien mitnehmen, die der Paulus uns in diesem Text mitgibt und die uns dabei helfen, den Fokus in unserem Glaubensleben zu behalten. Ja, also es geht heute um den Weg, es geht darum, den Fokus, das Ziel im Auge zu behalten, aber für alle, die gehofft haben, dass ich über Politik predige, das eher weniger. Paulus schreibt es ja auch hier, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Punkt 1. Vergangenes loslassen und die Zukunft im Blick behalten. Paulus sagt, ich vergesse, was da hinten ist und ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Genauer gesagt, sagt er sogar, ich will nicht behaupten, das Ziel schon erreicht zu haben oder schon vollkommen zu sein, doch ich strebe danach, das alles zu ergreifen, nachdem auch Christus von mir Besitz ergriffen hat. Nein, ich bilde mir nicht ein, es schon geschafft zu haben, Geschwister. Aber eins steht fest, ich vergesse das Vergangene und schaue auf das, was vor mir liegt. Ich laufe mit aller Kraft auf das Ziel zu, um den Siegespreis dort oben zu gewinnen, zu dem uns Gott durch Christus Jesus gerufen hat. Glaube bleibt nicht stehen. Glaube ist nichts Statisches. Paulus spricht hier von einem geistlichen Wettlauf, von einem Wettrennen. Ja? Das heißt, Glaube ist nichts Statisches, sondern Glaube ist immer ein dynamischer Prozess. Unser Leben bewegt sich ja auch weiter. Also ich persönlich, ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen, aber irgendwann so mit 10, 12, 14 Jahren habe ich mir selber überlegt, Mensch, wie will ich denn zu diesem Glauben stehen? Glaube ich das alles selber auch? Und ich habe eine bewusste Entscheidung für Jesus getroffen. So, in der Zwischenzeit bin ich älter geworden. Ja, auch wenn man es mir nicht ansieht, ich sehe immer noch so fresh aus wie mit 14, aber... Er hat mit 14 schon den Bart. Nein, aber ich bin ja älter geworden, aber in der Zeit ist mein Glaube ja auch nicht stehen geblieben. Nee, vielmehr hat sich mein Glaube verändert. Der ist reifer geworden, der ist lebendiger geworden, er ist auch differenzierter geworden. Gott sei Dank. Mein Blick auf die Welt und auf die Menschen darin hat sich verändert und das hatte Auswirkungen natürlich auch auf meine Beziehung zu Jesus. Und zu meinem Verständnis der Heiligen Schrift. Ihr würdet euch ja bedanken, wenn mein Verständnis der Heiligen Schrift immer noch das von einem Zwölfjährigen wäre. Also das, was dazugekommen, das hat meinen Glauben natürlich auch beeinflusst. Und die Schwerpunkte meines Lebens haben sich auch verändert. Und dementsprechend hat sich dann auch mein Glaube verändert. Als ich zum Glauben gekommen bin, ja, wie gesagt, da war ich noch so in der Schule, keine Ahnung, Grundschule, Mittelstufe, irgend sowas. Und dann habe ich das Abi gemacht, dann war ich beim Wehrdienst, dann habe ich studiert, dann habe ich meine Frau geheiratet. Dann habe ich nochmal studiert, dann habe ich ein Kind bekommen, dann habe ich nochmal studiert und so weiter. Irgendwann habe ich sogar mal Freunde gefunden, auch sowas soll vorkommen. All das hat ja meinen Glauben weiterentwickelt. Schicksalsschläge und Freudenmomente, beides hat meinen Glauben vertieft und gestärkt. Als Christen befinden wir uns laut Paulus also in einem Lauf, was Andauerndes. Einen Lauf, den wir noch nicht vollendet haben. Paulus sagt, ich will nicht behaupten, das Ziel schon erreicht zu haben. Und es ist mir aufgefallen so in der Vorbereitung, das sagt Paulus hier. Der sagt, ich will nicht behaupten, das Ziel schon erreicht zu haben. Aber die Frage muss ja dann sofort auftauchen, Mensch, wenn Paulus das sagt, was ist denn da los? Widerspricht er sich hier nicht selber? Hat nicht Jesus für uns schon den Sieg errungen? Paulus schreibt doch zum Beispiel im Korintherbrief, 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 57, für die, die mitschreiben. Doch Gott sei Dank, durch Jesus Christus, durch unseren Herrn, gibt er uns den Sieg. Was jetzt, Paulus? Haben wir den Sieg oder haben wir ihn nicht? Ist da nicht ein Widerspruch da? Oder auch hier im Philipperbrief schreibt er eigentlich, dass er danach strebt, alles zu ergreifen, nachdem auch Christus von mir Besitz ergriffen hat. Und ich habe euch hier mal einen Text mitgebracht von Werner de Boer. Das ist ein schlauer Mann, der hat einen Kommentar über den Philipperbrief geschrieben. In der Wuppertaler Studienbibel kann man den finden. Sehr zu empfehlen, dieses Werk übrigens, für alle, die sich ein bisschen tiefer auseinandersetzen wollen. Und ich lese euch das mal vor. Nee, wo haben wir das? Hier. Und da schreibt er, wenn unser Ich die Peitsche des Gesetzes nicht mehr spürt, wenn es nicht mehr heißt, du sollst, du musst, du darfst nicht, wenn ich wirklich alles geschenkt bekomme und nur im Glauben zu nehmen brauche, kann ich mich dann nicht zur Ruhe setzen? Habe ich in Christus gewonnen, ist dann nicht alles gut? Bin ich dann nicht gleichsam schon am Ziel, habe alles, was ich brauche und warte nur noch, bis die Wiederkunft des Herrn alles vollendet? In welch erschreckendem Maße hat in der Tat die Lehre von der Rechtfertigung ohne Werke, allein durch den Glauben, die evangelische Christenheit sicher und träge gemacht? Und dafür oder deshalb haben dann Männer und Bewegungen, die mit Angst und Zorn diese Trägheit sahen, wieder zum Stock des Gesetzes gegriffen, um damit die Gemeinde erneut in Bewegung zu bringen versucht. Nur zu oft wurde daraus dann keine Bewegung, sondern idealistisch-christliche Moral, die in der Predigt hübsch klatscht, aber im Ernst nichts ausrichtet. Der Christ müsste doch, der Christ sollte doch, wir als Christen müssen wir doch das und so machen. Als Christen sollten wir das und das machen. Als Christen müssen wir uns an die Gebote halten. Paulus steht genau in diesem Spannungsfeld. Ja, einerseits hat doch Jesus schon alles erreicht und andererseits sind wir ja noch nicht vollkommen. Und deswegen schreibt Deborah weiter, all dem gegenüber stand Paulus vor der Aufgabe, ein falsches, träges Fertigsein aus den Angeln zu heben, ohne die ganze herrliche Gewissheit zu zerstören, von der er eben selber Zeugnis abgelegt hat. Und die Notwendigkeit des angespannten Einsatzes zu zeigen, ohne wieder unter das Gesetz mit seiner Treiberei zu geraten. Und dafür ist Paulus das Bild des Sportsmanns hilfreich. Warum läuft einer im Stadion? Weil er muss? Weil einer mit einer Peitsche hinter ihm steht? Nein, der Sportler läuft im Stadion völlig freiwillig. Ja, auch der Fußballer auf dem Fußballplatz läuft völlig freiwillig. Und das auch noch unter Aufbietung all seiner Kraft. Wie kann das sein? Ihn treibt und hetzt nicht einer von hinten mit Befehlen. Nein, ihn lockt und zieht von vorn der Siegespreis. Und genau so sind wir als Christen. Was bringt Christen in Bewegung? Nicht das Gesetz mit Befehlen und Drohungen, sondern uns bringt in Bewegung, dass wir es in Christus sind und in Christus schon alles gewonnen haben. Und es schreibt weiter, und das möchte ich euch nicht vorenthalten, aber dieser Christus in seiner Herrlichkeit ist nie von uns schon ganz ergriffen. Wir sind nie vollendet und ganz in ihm. Aber wohl gibt es, Gott sei Dank, etwas völlig Gewisses und Unwandelbares. Und es ist nicht unser Griff nach Jesus, sondern Jesu Griff nach uns. Wir sind von Christus Jesus ergriffen, schon am Kreuz, wo er die Hand rettend nach uns ausstreckte. Und dieses Kreuzeswerk kam in unserem Leben zum aktuellen Vollzug. Als in der Zeit unserer Erweckung und Bekehrung Jesus ganz persönlich uns ergriff und überwand und zu seinem Eigentum machte. Das ist die unerschütterliche und vollendete Basis. Ich wurde ergriffen von Christus Jesus. Ich fand es so toll, wie er das zusammengefasst hat. Das wollte ich jetzt hier einfach euch vorlesen, weil das hätte ich gar nicht besser formulieren können, auch wenn es ein bisschen altbacken daherkommt von der Formulierung her. Wir laufen also unseren Glaubensweg, unseren Glaubensrennen mit Jesus. Glaube ist ein Rennen, sagt der Paulus, und für ein Rennen gilt, ein Läufer, der ständig darüber nachdenkt, was hinter ihm liegt, der kommt irgendwann nicht mehr voran. Ja, wenn es immer nur darum geht, was ist hinten, ja, dann blicke ich nach hinten und da gibt es ja tolle Videos auch oder irgendwelche so Szenen, die man dann sieht, ja, irgendwie Tour de France und dann guckt er noch so nach hinten oder jubelt schon zu früh und dann fetzt sie ihn hin und irgendjemand anders gewinnt dann den Siegespreis. Ja, und so ist es mit uns auch. Ich habe euch da mal eine Geschichte mitgebracht. Stell dir vor, du hast monatelang trainiert, du hast dich hart vorbereitet, alles gegeben und dann stehst du vor der größten Herausforderung deines Lebens. So ist es einer Frau ergangen, der Florence Chadwick, einer erfahrenen Langstreckenschwimmerin. Die hatte bereits den Ärmelkanal durchschwommen. Ja, also ich weiß jetzt nicht, wie viele Kilometer das sind, aber das ist ein gutes Stück. Und jetzt wollte sie als erste Frau die 42 Kilometer von der kalifornischen Küste zur Insel Catalina durchschwimmen. Haben wir Schwimmer hier? Wie viel sind 42 Kilometer? Ist schon viel, oder? Also ich bin mal 4 Kilometer so über den Plattensee drüber und ich wäre also richtig abgesoffen, wenn jemand mit einem Schlauchboot nebenher gepaddelt wäre. Also das war schon richtig, richtig, richtig weit. Aber 42 Kilometer. Auf jeden Fall, sie hat sich vorbereitet, sie hat trainiert und als der Tag ihres Rekordversuchs kam, stieg sie ins Wasser. Es war ein kalter Morgen, es war schon so ein bisschen neblig und nach einigen Stunden zog dichter Nebel auf. Und sie konnte nichts mehr sehen. Nicht das Ufer, nicht die Begleitboote oder kaum noch die Begleitboote, nicht ihr Ziel. Da sind so Boote nebenher gepaddelt, natürlich auch, um sie abzusichern. Ich habe gehört, als ich die Geschichte recherchiert habe, dass sie sogar immer mal wieder ins Wasser feuern mussten mit so Flinten, weil da Haie gekommen sind und mal gucken wollten, was da Leckeres im Wasser ist. Und sie war irgendwann so durch, die Kälte setzte ihr zu, die Muskeln wurden müde und in ihrem Kopf schlich sich schließlich ein Gedanke ein: Ich weiß nicht, wie weit es noch ist. Ich schaff's nicht. Und schließlich gab sie auf und ließ sich ins Boot ziehen. Und dann erst erfuhr sie, dass sie nur noch etwa eine Meile zu schwimmen gehabt hätte. 42 und dann hast du noch die 1,6 Kilometer vom Ziel entfernt. Aber sie hat nicht aufgegeben. 2 Monate später hat sie einen neuen Versuch gestartet. Wieder kam der Nebel. Wieder konnte sie nicht sehen, aber diesmal war sie vorbereitet. Sie sagte sich immer wieder, das Ziel ist da, auch wenn ich es nicht sehen kann, ich weiß, dass es da ist. Und dieses Mal erreichte sie das Ufer und stellte den Rekord auf. Und so ist es auch in unserem Glauben. Wir können das Ziel nicht immer sehen, aber wir wissen, wofür wir laufen. Und wenn wir das wissen, dann können wir die Strecke durchhalten. Dann gehen uns unterwegs nicht die Kräfte aus. Dann können wir sogar Vollgas geben. Und umgekehrt gilt es natürlich auch. Ja? Also wenn wir immer wieder an unserer Vergangenheit festhalten, wenn wir immer wieder sehnsüchtig nach hinten blicken, auf das Leben, das wir hätten haben können, immer wieder auch dran zweifeln, ob die Rettung durch Jesus, ob wir das wirklich verdient haben, ob es auch wirklich reicht, oder uns immer wieder unter diese Peitsche der Gesetzlichkeit begeben, wenn es immer wieder heißt, du sollst, du musst, du darfst nicht, dann ist das wie Nebel vor der Ziellinie. Das ist wie kaltes Wasser, wie müde Muskeln, wie der letzte endlose Kilometer. Aber wir als Christen, wir haben das Ziel im Blick. Wir haben einen klaren Fokus. Es geht nach vorne, auf das Ziel zu. Paulus schreibt in Philipper 3, Vers 14, ich laufe mit aller Kraft auf das Ziel zu, um den Siegespreis dort oben zu gewinnen, zu dem uns Gott durch Christus Jesus gerufen hat. Das Ziel ist also vollkommene Gemeinschaft mit Christus. Und die himmlische Berufung, also das ewige Leben bei Gott. Es geht darum, die geistliche Vollendung anzustreben. Das Einssein mit Christus. Und es fängt nicht erst im Himmel an. Ja? Ich mache jetzt keine Jenseitsvertröstung. Sondern wenn wir Jesus annehmen und in unser Herz lassen, dann fängt es doch hier auf der Erde schon an. Ich habe das hier schon oft gesagt, irgendwann stirbt mein Körper. Aber ich lebe doch ewig. Meine Seele lebt doch einfach weiter, wenn ich in Jesus bin. Das Einssein mit Christus, das bereits begonnen hat und in der Ewigkeit vollendet sein wird. Für uns als Christen bedeutet das, wir laufen nicht für irdische Erfolge. Ja, also mit Christsein, für alle, die das erwartet haben, lässt sich leider kein Blumentopf gewinnen. Ja, also das ist eine super Sache. Aber jetzt irdisch gesehen, da wirst du nicht reicher davon. Nachher gehen hier sogar so blaue Beutel rum, da sammeln wir irgendwie noch Opfer ein und so, da wirst du sogar ein bisschen ärmer. Ja, und Paulus sagt es auch, ja, wir sollen nicht immer auf irdische Dinge gucken. Nicht immer auf die Sachen, um die wir uns ständig Sorgen machen. Das soll nicht der Fokus unseres Lebens sein. Unser Haus und unser Äckerle und unsere Firma und unsere Finanzen und so weiter. All diese äußeren Dinge sind eigentlich nicht entscheidend. Wir laufen für den Siegeskranz des ewigen Lebens. Unser Ziel ist es, Jesus immer ähnlicher zu werden dabei. Und das wirkt sich natürlich hier schon aus. Wer das genauer nachlesen will, Römer Kapitel 8, Vers 29 zum Beispiel. Und am Ende unseres Lebens wollen wir sagen mit Paulus, er schreibt es im 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, schreibt er, ich habe den guten Kampf gekämpft, das Ziel erreicht und den Glauben unversehrt bewahrt. Jetzt liegt der Ehrenkranz für mich bereit, die Gerechtigkeit, die der Herr als gerechter Richter mir an jenem großen Tag zuerkennen wird. Aber nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die sich auf sein sichtbares Wiederkommen freuen. Ihr seht, dieses Thema mit dem Wettlauf, das zieht sich irgendwie durch bei Paulus. Kurz gesagt, unser Ziel ist Christus selber, ihn zu erkennen, ja, ihn anzunehmen, wo ist das Kreuz hier, ihn anzunehmen, unsere Sünden auch zum Kreuz zu bringen, umzukehren von unserem Leben, Punkt 1, Jesus erkennen, ihm immer ähnlicher zu werden als Christen, also unterwegs zu sein auf diesem Weg und schließlich bei ihm zu sein. Boah, das wird mal fantastisch. Also ich freue mich drauf. Wer das mal nachlesen will, wie das so wird, wir hatten ja jetzt hier über die Jugend Bibelabende zum Thema Offenbarung. Uns hat keiner der Referenten Kapitel 20 und 21 behandelt. Es ging alles nur so um den Überblick und dann Kapitel 7 und Kapitel, weiß ich nicht, 13 oder so. Und Kapitel 20, 21 einfach mal durchlesen, sich das auf der Zunge zergehen lassen. Das ist auch einfacher zu finden als der Philipperbrief, weil steckst du einfach von hinten deine Bibel auf, die letzten zwei Kapitel. Super einfach zu finden. Mach das mal zu Hause. So, zurück zum Thema. Jetzt, wo wir den Fokus geklärt haben, wollen wir uns noch anschauen, wie wir das konkret umsetzen können. Was hilft uns jetzt ganz konkret im Alltagsleben, ja, auf diesem Weg voranzukommen, auf dem Weg durchzuhalten? Und da sagt Paulus, wir sollen auf unsere Vorbilder achten. Er schreibt, folgt meinem Beispiel und achtet auf die, die so leben, wie ihr es an uns gesehen habt. Paulus fordert also die Philipper dazu auf, sich für ihr Glaubensleben Vorbilder zu suchen. Er nennt sich an der Stelle selber, folgt meinem Beispiel. Gleichzeitig nennt er auch seine Mitarbeiter. Den Brief verfasst der Paulus nämlich gemeinsam mit seinem Mitarbeiter Timotheus. Das kommt ganz am Anfang, habe ich nicht vorgelesen, Philipper 1, Vers 1. Deshalb kann er hier auch schreiben, achtet auf die, die so leben, wie ihr es an uns gesehen habt. Und schließlich sind andere Mitarbeiter wahrscheinlich auch noch mit gemeint. Ja? Zum Beispiel der Epaphroditus, der hat nämlich dem Paulus Grüße und Unterstützung von den Philippern gebracht, hat dabei sein Leben aufs Spiel gesetzt sogar. Ja? Wäre fast gestorben, Kapitel 2, Vers 29, sagt dann Paulus auch zu den Philippern, dass sich solche Leute in Ehren halten sollen. Und das Umgekehrte gilt natürlich auch. Paulus warnt die Philipper in Kapitel 3, Vers 18, es gibt viele, vor denen ich euch schon oft gewarnt habe und es jetzt unter Tränen wiederholen muss. Durch ihr Verhalten zeigen sie, dass sie Feinde vom Kreuz des Christus sind. Wir sehen also, unser Umfeld beeinflusst uns in die eine oder andere Richtung. Wer prägt unser Denken? Wer prägt dein Denken? Bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona, da startete ein gewisser Derek Redmond beim 400-Meter-Lauf. Und er hatte große Hoffnungen, eine Medaille zu gewinnen. Ja, der war richtig gut trainiert, er war voll in seiner Prime. Und mitten im Rennen, er gibt total Vollgas, reißt ihm der Oberschenkelmuskel. Das stelle ich mir richtig schmerzhaft vor. Er bricht auch zusammen vor Schmerzen. Aber statt aufzugeben, rappelt er sich auf, humpelt irgendwie weiter, versucht noch ins Ziel zu kommen. Klar, das Rennen war gelaufen, gar keine Chance mehr. Aber er wollte noch über die Ziellinie kommen. Und plötzlich springt sein Vater auf der Zuschauertribüne, rennt nach unten über die Palisade, rennt auf den Track, wie sagt man da auf Deutsch, ja, wie auch immer, halt auf die Bahn und hilft ihm, nimmt ihn unter den Arm oder über den Arm und hilft ihm, die letzten Meter ins Ziel zu kommen. Die Geschichte zeigt, wie ein Vorbild, sein Vater, diesen Mann ermutigt hat, trotz Schmerzen und Niederlage weiterzumachen. Und die Frage an dich ist, wer steht in deinem Leben an deiner Seite? Wer prägt dein Denken? Auch in schweren Zeiten, in Momenten der Herausforderung. Wer ermutigt dich, den Weg weiterzugehen, auch wenn dir das fast unmöglich erscheint? Mit was für Leuten umgibst du dich? Wer sind deine Vorbilder? Ich habe eine andere Geschichte noch dabei. Albert Einstein. Albert Einstein war als Kind tatsächlich ein guter Schüler, allen Unkenrufen zum Trotz, aber er war jetzt auch kein herausragender Schüler. Einer seiner Lehrer soll mal gesagt haben, dass aus dem nichts wird, der wird es nie zu was bringen, aber das ist sicher ein Freund der Familie, Max Thalme, der erkannte das Potenzial von Einstein und hat ihm immer wieder Bücher mitgebracht. Bücher, die seinen Horizont, schulischen Horizont weit überstiegen haben, naturwissenschaftliche Bücher, die seinen Denkstil geprägt haben. Einstein sagte später mal, dass es der Mann war, der ihn inspiriert hat, dass diese Bücher ihm geholfen haben und ihm den Weg zur Wissenschaft geebnet haben. Da hat jemand wirklich Auswirkungen gehabt, ne? Und die Frage an dich ist, wer steht an deiner Seite? Wer sieht dein Potenzial? Wer erkennt deine Talente und macht dir Mut, Gott richtig kennenzulernen? Welche Stimmen lässt du in dein Leben sprechen? Wer prägt dein Leben über Gott und die Welt? Ich habe euch noch ein Bild mitgebracht. Die Dame links, von euch aus gesehen links, hier mit der Sonnenbrille, das eine katholische Ordensschwester. Gabriele ist ihr Name oder war ihr Name und die hat in einem Kinderheim gearbeitet. Das waren Bedingungen, kann sich heute keiner mehr vorstellen in so einem Kinderheim wahrscheinlich. 20 bis 30 Kinder in der Gruppe, die Altersspanne vom Kleinkind bis zum quasi Erwachsenen, 17, 18 Jahre. Urlaub, einmal im Jahr, eine Woche. Ansonsten 24 Stunden, 7 Tage die Woche bei den Kindern, ob die krank war, ob die gesund war, ob die Kinder krank waren, ob sie gesund war, völlig egal. So lange, bis die Schwestern im Kinderheim durch Heimerzieher abgelöst worden sind. Und egal, was man aus anderen Richtungen so hört über katholische Ordensschwestern und Kinderheime von katholischen Schwestern, in meiner Kindheit haben wir die Weihnachtsfeiertage immer in diesem Kinderheim verbracht. Und später in dem Schwesternwohnheim, in dem sie gewohnt hat. Mit zahlreichen anderen Heimkindern oder ehemaligen Heimkindern dann. Einer hat erst nach Jahren, nach Jahrzehnten mitbekommen, ja, dass es das überhaupt gibt, dass es diese Treffen überhaupt gibt und ist in der Folge jedes Jahr mit seiner Familie hunderte Kilometer aus Norddeutschland nach hier in den Süden gereist, um mit dabei zu sein. Da will ich mir eine dicke, dicke Scheibe davon abschneiden. Von dieser Frau und wie sie ihren Glauben gelebt hat. Von der Frau habe ich gelernt, was Demut und Aufopferung bedeutet. Und das ohne bitter zu werden. Mir wird ihre Freundlichkeit, ihre Fröhlichkeit, ihre Herzlichkeit immer ein Vorbild sein. In ihrer Gruppe im Heim herrschte immer ein Gefühl von Familie. Und das für jeden, egal ob du dort gewohnt hast oder ob du von Freunden, deiner Familie oder sonst wem mitgebracht wurdest, ob du als Gast da warst, du warst immer willkommen. Und das von Minute eins an. Das ist eine Atmosphäre, die ist mir im Kopf geblieben, die ist mir im Herzen geblieben. So möchte ich, dass die Atmosphäre bei mir zu Hause ist. So eine Atmosphäre würde ich mir für diese Gemeinde wünschen. Ihr seht also, für unseren Weg, für das Rennen des Glaubens brauchen wir Leute, die uns Vorbilder sind, die uns unterstützen, die uns Mut machen und uns zuweilen auch antreiben. Paulus gibt uns im nächsten Kapitel aber noch weitere Tipps, um uns auf das Ziel zu fokussieren. Kapitel 4, Vers 4. Freut euch jeden Tag, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Ich sage es noch einmal. Freut euch. Lasst alle Menschen sehen, wie herzlich und freundlich ihr seid. Der Herr kommt bald. Macht euch keinerlei Sorgen, sondern bringt alle eure Anliegen im Gebet mit Bitte und Danksagung vor Gott. Und der Friede Gottes, der alle menschlichen Gedanken weit übersteigt, wird eure Herzen und euer Denken in Christus Jesus bewahren. Ansonsten denkt darüber nach, meine Geschwister, was wahr, was anständig und gerecht ist. Richtet eure Gedanken auf das Reine, das Liebenswerte und das Bewundernswürdige, auf alles, was Auszeichnung und Lob verdient. Und handelt auch nach dem, was ihr von mir gelernt und als verbindlich übernommen habt. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein, so habt ihr es ja von mir gehört und auch an mir gesehen. Als Paulus diesen Brief schreibt, sitzt er im Gefängnis. Und ich weiß nicht, also ich stelle mir so einen römischen Knast nicht besonders angenehm vor. Da war es jetzt nicht toll. Und trotzdem schreibt er hier von Freude und Frieden. Warum? Weil seine Perspektive nicht abhängig ist von den äußeren Umständen, sondern von Gott. Freut euch und macht euch keine Sorgen. Aber wie soll das gehen? Wie sollen wir uns keine Sorgen machen? Das ist schwierig angesichts der aktuellen Weltlage, angesichts der Politik, angesichts der wirtschaftlichen Lage. Was heißt keine Sorgen machen? Ein gewisser Todd Twist schreibt dazu in seinem Artikel It's the Thought That Counts, schreibt Folgendes. Während meines Studiums entwickelte ich ein ungesundes Muster aus Angst und Wut, das es mir fast unmöglich machte, mich zu konzentrieren. Mein Kopf drehte sich unaufhörlich um Zweifel und Sorgen. Das Studium fühlte sich an wie ein Dampfdrucktopf und ich war das Hauptgericht, das langsam in meiner selbstgemachten Unruhe köchelte. Paulus gibt in solchen Situationen Rat. In seinem Brief an die Gemeinde in Philippi schreibt er die oft zitierte Ermutigung, sorgt euch um nichts. Aber was genau bedeutet das? Was genau schreibt Paulus hier? Das griechische Wort Merimnao, das sich hier mit sich Sorgen übersetzt wird, kann verschieden übersetzt werden. Einerseits kann eine angemessene Fürsorge damit gemeint sein. Das gleiche Wort taucht zum Beispiel in Philipper 2, Vers 20 auf, wo Paulus von der Fürsorge von Timotheus für die Philipper schreibt. Es kann aber auch eine übermäßige, lähmende Besorgnis bedeuten. Paulus bezieht sich hier auf diese übermäßige, überbordende Besorgnis, auf die angstvolle, gottmisstrauende Haltung. Punkt 2. Was empfiehlt Paulus stattdessen, schreibt er weiter. Anstelle von Angst ermutigt Paulus dazu, sich zu freuen. Philipper 4, Vers 4. Sich Gottes Nähe bewusst zu machen, Vers 5. Und mit Gebet und Dankbarkeit zu reagieren, Vers 6. Dadurch wird Gottes Friede erfahrbar, der nicht von äußeren Umständen abhängt. Ich lese euch das kurz vor, diese drei Verse. Also ich mache mal kurz einen Cut, dass wir das nochmal hören. Und dann schreibt Paulus, freut euch jeden Tag, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Ich sage es noch einmal, freut euch. Lasst alle Menschen sehen, wie herzlich und freundlich ihr seid. Der Herr kommt bald. Macht euch keinerlei Sorgen, sondern bringt alle eure Anliegen im Gebet mit Bitte und Danksagung vor Gott. Das ist quasi die Alternative, die Paulus aufzeigt. Punkt 3. Paulus möchte unsere Gedanken lenken. Paulus fordert dann im Anschluss dazu auf, sich auf das Gute zu konzentrieren. Also keine Sorgen machen, stattdessen sich freuen, sich Gottes Nähe bewusst machen, Gebet und Dankbarkeit und jetzt neue Ausrichtung. Philipper 4, ab Vers 8. Ansonsten denkt darüber nach, meine Geschwister, was wahr, was anständig und gerecht ist. Richtet eure Gedanken auf das Reine, das Liebenswerte und Bewundernswürdige, auf alles, was Auszeichnung und Lob verdient. Und handelt auch nach dem, was ihr von mir gelernt und als verbindlich übernommen habt. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. So habt ihr es ja von mir gehört und auch an mir gesehen. Ängstliche Gedanken lassen sich nicht einfach abstellen. Aber durch eine bewusste Entscheidung kann man sie umlenken. Wer sich mit Gottes Wahrheit füllt, wird Frieden finden. Zitat Ende. Paulus sieht den christlichen Glauben als einen Weg, auf dem wir unterwegs sind. Aber es ist kein Weg, auf dem jeder alleine unterwegs ist, sondern es ist immer eine Gemeinschaftsunternehmung. Ja, wie bei der Männerfreizeit, wenn wir Wanderungen machen, läuft auch keiner allein. Wir sollen einander sowohl helfen, als auch Hilfe annehmen. So, jetzt zum Schluss. Endlich, gell? Wir wollen die Wahlergebnisse sehen. Aber wir halten vorher nochmal fest, was nehmen wir mit für heute? Ich weiß nicht, ihr könnt alles Mögliche mitnehmen jetzt aus meiner Predigt. Ich mache euch aber mal Vorschläge, ja? Für alle, die weggedöst sind. Jetzt nochmal aufpassen, kurz nochmal wach werden. Einfach nochmal ein paar Punkte. Erstens, Glaube ist nicht starr. Er ist nicht statisch, sondern es ist ein Weg, ein Rennen, ja? Auf dem wir mit unser Leben lang unterwegs sind. Und dafür ist es wichtig, dass wir erstens loslassen, was uns lähmt. Ja, was sind Dinge in deiner Vergangenheit, die dich immer wieder zurückhalten? Neigst du manchmal, in deinem Glauben gesetzlich zu werden, um dich selber zu motivieren? Hängst du vielleicht immer wieder an Zweifeln, ob es reicht, was Jesus am Kreuz für dich vollbracht hat? Lass dich nicht aufhalten, lass dich nicht festhalten von Dingen aus deiner Vergangenheit. Punkt 2. Wähle bewusste Vorbilder. Wer prägt dein Leben? Wessen Lebensstil inspiriert dich? Wer lenkt deinen Blick immer wieder zum Ziel des Lebens? Wer ermutigt dich, den Weg weiterzugehen, auch wenn das fast unmöglich erscheint? Punkt 3. Freude als Entscheidung. Wie ist es bei dir? Suchst du in deinem Leben bewusst nach Dingen, über die du dich freuen kannst? Es ist leicht, diese ganzen Dinge, die uns Sorgen machen, in unser Leben zu lassen. Es ist leicht, die Zeitung aufzuschlagen und alles Negative, was in der Welt läuft, zu sehen. Ein Radio anzumachen und da kommt über Kriege und Auseinandersetzungen und Politik all die schlechten Dinge in unserem Leben. Das ist leicht, das fällt uns Schwaben, fällt es einfach, oder? Also, ja, nörgeln könnte ich den ganzen Tag. Aber suchst du bewusst nach Momenten, wo du dich über die Dinge in deinem Leben, die Gott dir schenkt, freuen kannst? Suchst du in herausfordernden Situationen bewusst die Nähe Gottes? Das ist der Tipp von Paulus hier. Bringst du deine Anliegen mit Bitten und vor allem mit Dankbarkeit vor Gott? Redest du mit Gott? Bist du mit ihm im Gespräch? Bestimmen Herzlichkeit und Freundlichkeit dein tägliches Handeln? Wie würde sich dein Leben ändern, wenn du dich bewusst entscheiden würdest, in der Freude und im Frieden Gottes zu leben, unabhängig von den äußeren Umständen? Stell dir dein Leben vor. Stell dir diese Gemeinde vor. Mit lauter Menschen, die nicht in ihrer Vergangenheit gebunden sind, sondern voller Hoffnung nach vorne schauen. Eine Gemeinde, in der wir uns gegenseitig inspirieren, gegenseitig stärken, wo wir inmitten aller Herausforderungen im Frieden und der Freude Gottes leben. Ich glaube, das ist möglich. Und es beginnt mit unserer Entscheidung, den Blick nach vorne auf Jesus Christus zu werfen. Den Jesus, den uns Paulus im Philipperbrief in Kapitel 2 mit den folgenden Worten vor Augen malt, und das ist der Schluss meiner Predigt. Er, also Jesus, war in Gottes Gestalt, nutzte es aber nicht aus, Gott gleich zu sein, sondern beraubte sich selbst und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn über alles erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über allen Namen steht. Denn vor dem Namen Jesus wird einmal jedes Knie gebeugt. Von allen, egal ob sie im Himmel sind, auf der Erde oder unter ihr. Und jeder Mund wird anerkennen, Jesus Christus ist der Herr. So wird Gott, der Vater, geehrt. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Und ich beende das Gebet mit dem Vaterunser und ich lade euch dazu ein, einfach dann mit einzustimmen. Ihr könnt auch gerne sitzen bleiben, wenn ihr das wollt. Herr Jesus, vielen Dank, dass wir auf diesem Glaubensweg unterwegs sein dürfen. Danke, dass deine rettende Hand am Kreuz ausgestreckt ist. Danke, dass wir sie ergreifen dürfen, dass wir sie ergreifen durften und dass wir jetzt auf diesem Weg unterwegs sein können. Gib uns immer wieder Kraft, immer wieder Mut, immer wieder Freude auch in unser Leben, dass wir auf diesem Weg weiter unterwegs sein können. Und dass es nach außen strahlt. Ja, dass diese Freude und dieser Friede, diese Herzlichkeit nach außen strahlt. Dass Menschen ja, uns ansehen, dass wir als Christen mit dir unterwegs sind, Herr. Dass wir ein bisschen Licht und ein bisschen Freude in diese Welt bringen. Auch wenn sie noch so düster sein mag. Und jetzt wollen wir beten mit den Worten, die du uns selber beigebracht hast. Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.